Osterpredigt. Ich habe im Textplan nachgeguckt heute für die Vorbereitung und dann fand ich folgenden Satz: Gottes verletzte Liebe in der Übersicht von Hosea. Und da habe ich erst gedacht, wow, bin ich mal gespannt. Ich möchte euch ein paar Verse aus Hosea lesen, den Anfangsteil. In diesem Buch steht, was der Herr durch Hosea, den Sohn von Beeri, verkünden ließ. Das Wort des Herrn erging an Hosea während der Zeit, als in Juda nacheinander die Könige Usia, Jotham, Ahas und Hiskia regierten, während in Israel Jerobeam, der Sohn von Joasch, König war. Gottes verletzte Liebe. Sam, ich glaube, du musst mir kurz den Trigger bringen, sonst wird es heute zu kompliziert. Ich habe mir Gedanken gemacht, was könnte eigentlich damit gemeint sein, wenn wir Gott verletzen, seine Liebe verletzen? Wie könnte es uns gehen? Was bedeutet es, verletzt zu sein in unserer Liebe? Und da habe ich mal so alles Mögliche durchforstet, was es da so gibt, und habe mir Gedanken gemacht, wie könnte man das, danke, auf den Punkt bringen, zusammenfassen. Und da habe ich einige so herausragende Punkte gefunden, wo ich gedacht habe, da können wir vielleicht so ein bisschen nachvollziehen, was wir damit meinen, wenn wir von verletzter Liebe sprechen. Ein paar Beispiele. Ignoranz. Einer erzählt vielleicht begeistert von seinem Tag oder seiner Sorge und sein Gegenüber starrt nur auf sein Handy oder antwortet einsilbig. Ich denke, habt ihr alle schon mal erlebt. Also ich habe es schon mehrfach im Zug auch mal gesehen, war ganz angespannt manchmal und auch gespannt, wie das endet. Gab es verschiedene Sachen, war ich sehr, sehr, sehr verwundert. Oder ein Partner erkrankt schwer, das haben wir auch erlebt, als Angelika schwer krank war. Der andere macht aber nur Vorwürfe, zieht sich zurück, sagt, ich kann nicht mehr mitkommen, anstatt Halt zu geben. Verletzte Liebe. Oder ständige Korrektur. Vielleicht kennst du das Gefühl, wenn du für allerlei Kleinigkeiten kritisiert wirst. Er oder sie sagt dir, wie man die Spülmaschine einräumt, wie man parkt, wie man lacht und, was man sonst noch alles so tun könnte. Hat dir dein Mann oder deine Frau auch schon gesagt, mir ist schon so gegangen, wie verletzend es ist, wenn man sich in Gesellschaft, können auch nur ein paar gute Freunde sein, über Verhaltensweisen des anderen amüsiert, auch wenn man es vielleicht gar nicht so ernst gemeint hat und es auch nicht böse gemeint war? Oder immer ich? Kommt dir manchmal der Gedanke, wieso du eigentlich für alles Mögliche immer zuständig sein sollst? Planen, einkaufen, Telefonate annehmen, beim Klingeln öffnen, Geschirr austragen oder die Maschine einräumen. Und die Liste könnte man wahrscheinlich bis ans Ende fortsetzen. Warum ist das eigentlich so? Ist das verletzte Liebe? Bist du vielleicht auch immer derjenige oder diejenige in deiner Beziehung, der Kompromisse bei Urlaub, Freizeit, Essensplanung, Wohnort, Autokauf oder anderes machen soll? Manchmal wird man da ja vor vollendete Tatsachen gesetzt. Oder, eigentlich glaube ich auch was von dem schlimmen Sachen, hat dir schon mal jemand ein Geheimnis anvertraut? Oder du? Und derjenige hat es dann ausgeplaudert? Ist dir da vielleicht der Satz auf die Lippen gekommen, wer solche Feinde hat, der braucht keine? Kennt man ja. Verletzte Liebe. Oder schon mal von der kalten Schulter gehört? Auf Englisch heißt es Stonewalling. Damit meint man, dass Konflikte ausgesessen werden. Lösungen aktiv verhindert. Also einer möchte gerne eine Lösung haben, in der Schule haben wir das immer wieder. Einer möchte sich entschuldigen und der andere sagt, nö, will ich nicht, jetzt. Und dann weiß man nie, wann die Situation geklärt werden kann. Die Psychologie spricht hier von Liebesentzug als Strafe. Anstatt das Gespräch zu suchen, schiebt man das hinaus. Und die Psychologie beschreibt es interessanterweise als eine der schmerzhaftesten Formen der Verletzung. Das gipfelt vielleicht sogar darin, dass man beginnt, sich plötzlich strukturiert irgendwelche Rachegedanken zu schmieden. Kommt uns jetzt komisch vor, aber ich glaube, viele von euch kennen noch die Geschichte vom Graf von Monte Cristo. Und ganz viele von uns würden wahrscheinlich sagen, der hat recht, dass der das so macht. So gemein, wie der verletzt wurde und was der erlitten hat, hat er nur recht, jetzt so mit den anderen umzugehen. Aber stimmt es? Ich habe mich eigentlich auch erschrocken, dass ich dachte, ja, der hat recht. Aber ist es recht? Und wie ist es mit so kleinen Lügen oder Teilwahrheiten genannt, wenn Absprachen ständig gebrochen werden? Kinder sind da sehr, sehr, sehr empfindlich, wenn man ihnen was verspricht und dann nicht einhält. Oder wenn Finanzen, Abwesenheiten oder anderes vor dem Partner verheimlicht werden. Wie ist es bei dir? Darf man bei dir einfach mal ins Handy gucken? Oder manche vielleicht auch nicht. Verleugnung. Du bist zusammen mit einem Freund unterwegs, ein Dritter kommt hinzu. Was? Du bist mit dem unterwegs? Das hätte ich ja nie gedacht. Und was sagt dein Freund? Nee, wir haben uns nur zufällig getroffen. Ich kenne den überhaupt nicht. Ich glaube, da würde manchem von uns die Luft wegbleiben. Merkt ihr, was verletzte Liebe mit Ostern zu tun hat? Gerade bei dem letzten Satz fiel mir einer ein, der das genauso gemacht hat. Und Jesus musste ihn später fragen, Simon Petrus, liebst du mich? Verletzte Liebe. Die bisher aufgezählten Verletzungen, die sind ja schon schlimm eigentlich für sich. Also ich glaube, jeder, der das mal erlebt hat, der weiß, dass es richtig wehtun kann, wenn man so, ja, wenn einem so begegnet wird. Die Spitze, die wir dann auch in unserem Buch Hosea finden, ist aber eigentlich, denke ich, bis heute immer noch der Beziehungskiller Nummer 1, der Ehebruch. Gibt es was Schlimmeres, als die Liebe zu verletzen durch einen Ehebruch? Überall im Fernsehen und sonst wo, und vielleicht hat man es auch selber schon gehört oder vielleicht schon gesagt, das kann ich ihm oder ihr oder dir nie vergeben. Verletzte Liebe. Ihr könnt euch sicher vorstellen, wie schlimm das so ist, und manchmal ging es euch ja vielleicht auch schon so, sich dann noch irgendwie verliebt in die Augen zu schauen und sich zu begegnen. Und vielleicht stellt man in solchen Situationen vielleicht sogar die ganze Liebe in Frage. Alles, was vorausging, scheint dann weg zu sein. Wie geht es Gott in so einer Situation? Gottes verletzte Liebe, ja, ich habe es schon gesagt, ist das Thema im Predigtplan für heute. Und es sollte anhand von diesem alten testamentlichen Buch Hosea deutlich gemacht werden. Ich hatte mich eigentlich bisher noch nie so richtig tief mit dem Buch Hosea beschäftigt, muss ich sagen. Dabei ist dort eigentlich ganz offensichtlich. Es zeigt eigentlich ganz deutlich, wie Gott mit solchen Verletzungen umgeht. Was er tut, wenn die Menschen, die er so sehr liebt, ihm ins Angesicht spucken oder schlagen. Was hat er denn getan, fragte Pilatus die Menge um Jesus. Er hat sich Gott gleichgestellt, kreuzige ihn. Gerade hatten sie doch noch Hosianna und Halleluja gerufen. Gelobt und gepriesen sei der, der im Auftrag des Herrn kommt. Begeistert waren sie doch von dem, was er geredet und auch getan hatte. Andere haben gesagt, was ist das für ein Mensch, dem sogar Wind und Wellen gehorchen. Am Ende rufen sie, kreuzige ihn. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche, unser König sei. Und schließlich gipfelt, finde ich, die ganze Abscheu der führenden Priester in Johannes 19, Vers 15 in dem Satz, unser einziger König ist der Kaiser in Rom. Dass man überhaupt in ihrer Situation sowas sagen kann, ist eigentlich also irgendwie gruselig. Und spätestens bei der Kreuzigung wünschte man sich doch eigentlich, dass Feuer vom Himmel fällt, sich die Erde auftut, die ganze Boshaftigkeit verschlingt, wie beim Aufstand der Sippe Korach während der Wüstenwanderung Israels. Wäre das nicht die rechte Reaktion Gottes? auf diese Ablehnung? Ihr kennt das Problem. Psalm 14, Psalm 53, Römer 3, ab 23 und die Verse danach, die schrecken uns auf. Immer wenn wir so einen Gedanken haben, müssten wir eigentlich sehen, du bist der Mann, hatte David mal gesagt bekommen. Wir sind gar nicht anders. Alle sind schuldig geworden, steht da, und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Jeder von uns hat den Tod verdient, aus Gottes Sicht, ohne Ausnahme. Keiner ist ausgenommen, steht da. Nicht mal die, die wir vielleicht ganz hoch halten und sagen, wow, das sind Vorbilder. So sollte man sein. Ja, damals gab es ein Erdbeben, aber mit einem ganz anderen Ausgang. Der Zugang ins Allerheiligste wurde frei. Der Jonas hat es schon gesagt und ich denke, das trifft dazu. Die Osterbotschaft heißt nicht Vergeltung oder Rache, sondern Barmherzigkeit und Gnade. Ostern heißt Gnade vor Recht. Ganz unverdient. Aus reiner Gnade lässt Gott sie, die Menschen, von seinem Urteil als gerecht bestehen. Aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott als Sühnezeichen aufgerichtet vor aller Welt. Sein Blut, das am Kreuz vergossen wurde, hat die Schuld getilgt und das wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen. So geht dieser Vers weiter in Römer 3, der eigentlich sagt, alle haben den Tod verdient. Ganz unverdient, aus reiner Gnade lässt Gott die Menschen von seinem Urteil als gerecht bestehen. Aber nicht einfach so. Da steht, das wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen. Die Osterbotschaft lautet, wir haben es vorher schon gesagt, der Herr ist auferstanden. Er ist Herr und Sieger über Sünde, Tod und Hölle. Deine und meine Schuld werden getilgt, wenn wir das im Glauben annehmen. Worauf wartest du? Zurück zu Hosea. Der sollte ja eigentlich unser Ausgangspunkt sein. Den habe ich jetzt ein bisschen vernachlässigt. Wir können nicht das ganze Buch im Detail betrachten. Da sind so viele Sachen drin, da könnte man allein Stunden zubringen, um das auszulegen. Ich möchte euch nur einen Blick hineingeben, was eigentlich damals schon angedeutet wurde, nämlich auf die Reaktion Gottes. Die Reaktion auf das, wie Menschen mit ihm umgehen. Wir haben allerdings heute einen riesen Vorteil gegenüber den Leuten damals, den Zeitgenossen Hosias. Wir wissen schon, was Gott möchte. Nämlich nicht den Tod des Sünders, was nur gerecht wäre, sondern der Herr möchte, dass der Sünder von seinem falschen Weg umkehrt, ohne Jesus und ihn und den Vater im Himmel erkennt, und da meint erkennen die Bibel ja immer lieben lernt, und selbst Liebe und Barmherzigkeit übt. Das möchte Gott. Noch einige Informationen zum Buch selber. Wenn wir den Hosea anschauen, dann gehört er zu den 12 kleinen Propheten. Und ich habe euch da rechts mal die Zusammenstellung des Alten Testamentes in der jüdischen Bibel aufgeschrieben. Da findet ihr nämlich da rechts unten bei den kleinen Propheten, wo da vier kleine steht, das ist nur das vierte Buch. Die sind nämlich eigentlich im Original zusammen in einem Buch zusammengefasst. Diese 12 Propheten, die kleinen Propheten. Ein Buch mit 65 Kapiteln. Hier sieht man ja schön, welche alle dazugehören. Und Hosea führt die Liste an. Klein bedeutet nicht, dass die jetzt wirklich unwichtig werden, wie man vielleicht manchmal denkt. Ja, wir gehen ja immer von klein und groß, die Großen sind wichtig, die Kleinen unwichtig. Nee, das ist da gar nicht gemeint. Diesen Begriff gibt es aber schon seit dem Kirchenvater Augustin, der die so bezeichnet hat als Kleine, was er damit meint, einfach, dass die vom Umfang her sehr viel dünner sind, sozusagen wie die großen Schriftpropheten, die wir da drüber stehen haben, der Jesaja, Jeremia und Hesekiel. Und trotzdem sind sie kein bisschen weniger wichtig. Peter Engler hat mal bei uns an der Bibelschule gesagt, besser wäre es, wir würden von vorexilischen und nachexilischen Propheten sprechen. Weil das wird nämlich zeitlich eingeordnet, also wo haben die, bevor Israel weggeführt wurde oder während der Zeit, wo sie weggeführt waren, oder nach der Zeit, als sie wieder zurückgekehrt waren. Das sind dann diese zwei letzten Propheten, Sacharja und Malachi. Und wir sehen auch noch ein paar andere Propheten, die so in diesem Übergang, als sie wieder zurückgekommen sind. Ja, so ganz einfach ist es bei Hosea aber nicht. Ja, es gibt ja immer Ausnahmen, gell? Also dummerweise ist Hosea nicht das älteste Buch, auch wenn er hier jetzt ganz vorne steht. Warum hat man ihn denn als erstes Buch hier angeordnet? Man kann es gar nicht so richtig sagen, glaube ich. Das wird sehr unterschiedlich ausgelegt und behandelt. Deutlich ist in diesem Buch aber, dass er ganz viele Botschaften hatte, die direkt sozusagen in seine Zeit hineinsprachen und die sich unmittelbar erfüllten. Er sprach ja davon, dass das untergehen wird, das Nordreich, und es war eigentlich kurz davor. Die Zeit, in der er lebte, hat man das wirklich erleben können. Viele von seinen Botschaften erfüllen sich Standipede, könnte man heute sagen. Wenn man die Könige anschaut, die alle in Israel nacheinander gelebt haben, dann also Jerobeam II. War so der Letzte, der länger regiert hat, und danach ging einer nach dem anderen. Da heißt immer, wurde ermordet von dem, dann hat der Nächste wieder, war der König. Alle waren sie böse Könige in Gottes Sicht. Keiner hat Gott gesucht. Überhaupt in ganz Israel, die ganze Zeit über, seit der Trennung, seitdem Salomo sozusagen sein Reich abgegeben hatte und Gottes Reich in zwei Königtümer aufgespalten hat. Am Ende nur noch Mord und Totschlag, selbst bei den Königen. Und die mit ihnen zu tun haben, natürlich auch, bis Gott alle weggeführt hatte. Der Hosea hat es prophezeit und die Leute damals haben das auch schon gemerkt. Und vielleicht war das ein Grund, warum er sein Buch ganz nach vorne gerückt hat. Für mich ist auch ein anderes Detail noch, seine letzten Verse, die er auch mitbringt, das sind Sachen, die reichen bis in die Endzeit. Da heißt es, bis in den letzten Tagen wird es so und so sein, aber dann. Also er hat eigentlich eine riesen Zeitspanne auch, der Hosea. Von dem aktuellen Zeitdatum damals bis hinaus in die Zeit, die wir noch erleben und die noch kommen wird. Und was auch deutlich wird, finde ich, Gottes Eigenschaften werden bei ihm ganz, ganz ausführlich beschrieben und was Gott wichtig ist. Der Name Hosea bedeutet übrigens, er hat geholfen, Heil, Rettung. Ja, er hat ja einen ähnlichen Wortstamm wie auch Jesus, Hosea, Jeshua. Heute würden wir vielleicht den Namen Gotthilf jemand geben, der so einen ähnlichen Namen hätte. Wir kennen ja bestimmt noch welche, die so der älteren Generation. Als einiger der wenigen Propheten überhaupt stammte der aus dem Zehnstämmereich. Also ihr müsst euch Israel ja so vorstellen, da waren ja 10 Stämme waren im Nordbereich sozusagen Israels und 2 Stämme, Juda und Benjamin, waren im Süden, alle anderen waren sozusagen im oberen Bereich. Und die 10 Stämme haben sich zusammengetan unter Jerobeam II. Dann später, also schon angefangen bei Jerobeam I., und die 2 südlichen waren immer eher so die, die zu Gott gehalten haben. Da gab es ja immer wieder Könige, die Gott gesucht haben, sind auch immer wieder umgefallen mal und kamen auch wieder andere dazwischen, aber da war immer so ein bisschen ein Wechsel, immer eine Frage noch. Diese 2 Bereiche muss man sich immer anschauen. So. Und mit dieser Verschleppung der 10 Stämme, die dann tatsächlich eintritt, Hosea hat gesagt, wenn ihr euch nicht ändert, dann werdet ihr weggebracht werden. Das war nichts Neues. Das wird schon in 1. Könige 9, Vers 6 von Salomo heißt es da, als der Tempel eingeweiht wurde, da hat Gott zu ihm gesagt, wenn sich aber die Israeliten in dieser oder in einer späteren Generation von mir abwenden, meinen Geboten nicht mehr gehorchen, anderen Göttern dienen, dann werde ich sie aus dem Land vertreiben, das ich ihnen gegeben habe. Von dem Haus, das ich zur Wohnung meines Namens bestimmt habe, will ich dann nichts mehr wissen. Und alle Völker werden das Volk Israel verachten und verspotten. Dieser Tempel wird nur noch ein Trümmerhaufen sein. Wer dann daran vorübergeht, wird sich mit Entsetzen abwenden. Wenn jemand fragt, warum der Herr dieses Land und dieses Haus so verwüstet hat, wird man ihm antworten, weil sie sich vom Herrn, ihrem Gott, abgewandt haben. Er hat ihre Vorfahren aus Ägypten herausgeführt, aber sie haben sich anderen Göttern zugewandt, sie angebetet und ihnen geopfert. Deshalb hat der Herr all dieses Unglück über sie gebracht. Die Bibel beschreibt diese Trennung, sich anderen Göttern zu wenden, als geistlichen Ehebruch. Und jetzt kommt die untreue Ehefrau ins Spiel, die bei Hosea eine ganz große Rolle spielt. Im ersten Kapitel bekommt nämlich der Hosea den Auftrag, geh hin, such dir eine untreue, ehebrecherische Frau, heirate sie und hab Kinder mit ihr. Gott sieht immer wieder in der Ehe ein Beispiel dafür, wie er die Menschen liebt oder auch die Gemeinde. Ja, wir kennen das von Jesus und der Gemeinde. Ja, die Gemeinde wird als Braut Gottes angesehen. Und diese Beziehung, sieht man auch beim Paulus immer wieder in verschiedenen Schriften, wird immer dieser Vergleich gemacht. Und der Mann soll seine Frau lieben, wie Jesus die Gemeinde und so weiter. Also da kommen immer wieder solche Bezüge. Und der Ehebruch ist eigentlich da nichts anderes, als wenn Gott, der alles getan hat für die Beziehung zu seinen Menschen, wenn sie ihm die aufkündigen, weggehen, was anderes tun. Und das sieht man im Hosea ganz deutlich. Und jetzt tut Gott eines, er sagt diesem Hosea diesen Auftrag, und der ist schon ein bisschen befremdlich, denn eigentlich war das unüblich und auch nicht okay für einen Priester, so jemand als Frau zu suchen. Jetzt kann man natürlich nicht so ganz genau sagen, was bedeutet das jetzt eigentlich. Diese Goma, so hieß die Frau ja Goma, die Frau Hoseas, dass sie eine ehebrecherische Frau war, da sind die Ausleger sehr verschieden. Das ist nicht so ganz eindeutig, was damit gemeint ist. Das könnte sein, dass Goma einfach als ein Mitglied in einem götzendienerischen Volk gerechnet wird. Also dass man sagt, die leben alle sozusagen im Ehebruch geistlich gesehen, und sie ist eine, die sich da beteiligt mit all dem, was man dann als kulturell da so gemacht hat. Geh dahin, mach das. Wo man heute sagen würde, oh, pass auf, wenn du jemanden aus der Welt hier suchst, das geht schief. Es könnte aber auch sein, dass die Goma erst zur Ehebrecherin geworden ist. So, als sollte sich jemand suchen, wo man von vornherein schon wusste, ja, das ist ein bisschen vielleicht jemand Lebendiges oder keine Ahnung, wie man das vorher schon sehen kann. Und erst im Laufe der Ehe vielleicht zur Untreue neigt, glaube ich eher für unwahrscheinlich, aber könnte ja auch sein. Könnte aber auch sein, dass die Goma als Teil des kananäischen Fruchtbarkeitskultes, da gab es nämlich so eine komische Geschichte, und zwar haben die Leute gesagt, wenn man sich bevor der Ehe sozusagen, da gab es spezielle Wiesen, wo die Leute sich getroffen haben, wenn man da irgendwie jemanden Geschlechtsverkehr hat, dann ist das für den Baal sozusagen. Der Baal war ja der Fruchtbarkeitsgott, und dann sind die Ehen gesegnet. So, es hat sich, glaube ich, in unserer Zeit so ein bisschen erhalten. Da gab es nämlich auch so komische Regeln manchmal, wo die Dorfführer sozusagen berechtigt waren, bei einer Ehe immer die erste Nacht sozusagen zu haben. Das ist eine ganz komische Geschichte. Ich weiß nicht, ob das überall so war, aber man hat es schon gehört und auch verschiedentlich gesehen, dass es sowas gab. Aber könnte sein, dass damals das auch so eine Geschichte war, dass die Goma irgendwo da auch sozusagen beteiligt war. Es könnte aber auch sein, dass die Goma, und das war auch eine komische Situation damals, am Tempel, selbst im Tempel in Jerusalem, gab es zeitweise Frauen, die sozusagen das gesagt haben, wenn ich da mit irgendjemand schlafe, dann ehrt es Gott. Ja, keine Ahnung, wie man auf so eine Idee kommen kann. Aber das gab solche Zeiten. Hat Gott immer kritisiert, spannenderweise. Und auch immer wieder angekreidet, weil das vor allem auch solche syrisch-kananäische Traditionen waren. Und Gott hat ja immer gesagt, ich möchte diese kananitischen Völker aus diesem Land draußen haben, weil die Dinge tun, die völlig daneben sind. Die verunreinigen das ganze Land. Bei Goma könnten jetzt auch mehrere dieser Dinge zutreffen. Wir wissen es nicht. Es wird nicht so genau gesagt. Doch nicht nur, dass der Hosea diese Frau heiraten sollte, was schon seltsam war. Als die Kinder dann zur Welt kommen, sollte er ihnen auch besondere Namen geben. Ja, der erste Sohn, der erste Sohn, der geboren wird, sollte den Namen Jezreel bekommen. Gott sät oder zerstreut. Sind die meisten sich einig und sagen, das war schon das erste, sozusagen die erste Ankündigung auf das, was Gott tun wird. Nämlich, er wird die Menschen zerstreuen, in andere Länder bringen. wegbringen von da. Wir haben es ja gerade gelesen beim Salomo, was gesagt wurde. Wenn ihr euch weg von mir wegwindet, anderen Göttern zu, werde ich euch verteilen. In andere Länder werde ich euch wegbringen. Das ist eigentlich nur die logische Konsequenz von dem, was angekündigt wurde. Kann aber auch mit dem zu tun haben, dass der Jerobeam, der Erste, der hat ja, und Jehu hatte ja den Auftrag bekommen, sozusagen da, andersrum, der Jerobeam, der Erste, hat den Auftrag bekommen, das Haus Jehu zu richten, im Auftrag Gottes, weil der auch nicht so gemacht hat, wie er sollte. Und der Jerobeam hat es gleich wieder mal maßlos übertrieben. Also das war ein richtiges Blutbad. Hat auch gleich noch den König des Südreiches auch noch umgebracht und. Also, und das finden wir immer in der Bibel auch wieder. Gott gibt manchmal einem einen Auftrag, irgendwas zu tun. Selbst die Assyrer werden so beschrieben, dass Gott sie geschickt hat, um sein Volk zu richten. Aber gleichzeitig sagt Gott nachher, ich werde die Assyrer richten, weil sie sich überhoben haben. Also sie haben zu viel gemacht. Ja, da wird Gott Sachen aufgezählt, Schwangere aufgeschlitzt, also hilflose Menschen eigentlich, die nicht beteiligt waren am Krieg selber. Das war zu viel. Ja, das wollte Gott nicht haben. Und so war es da auch. Der Jerobeam hat da über die Stränge geschlagen und bekam da schon das Gericht angekündigt über seine ganze Familie sozusagen. Als die Tochter, die zweite in der Familie geboren wurde, sollte sie den Namen bekommen, die Unbegnadigte, Loruhama. Israel wird verworfen, Juda erfährt dagegen Erbarmen, heißt es da später, aber nicht durch Waffengewalt. Gerade hatten wir es gesagt, Gott ist doch ein Gott der Barmherzigkeit und Gnade. Was aber, wenn jemand in Ungnade bei Gott fällt? Und so bekommt diese Tochter diesen Namen, die Unbegnadigte. Eigentlich irgendwie schon auch schlimm, wenn man so geboren wird, bekommt so einen Namen und muss das dann mit sich rumtragen. Also ich hatte ja auch ein paar Mal auch so ausländische Namen in der Klasse bei manchen und manche heißen ja dann Bildung und keine Ahnung, also irgendwelche so Sachen, wo man schon denkt, okay, da ist ein ganz großer Wunsch, der dahinter steckt, dass in diesem Namen so sich was erfüllt. Aber hier, wenn sich das erfüllt, die Unbegnadigte. Der dritte im Bunde, der zweite Sohn, der sollte den Namen bekommen, nicht mein Volk. Gib ihm diesen Namen, denn ihr seid nicht mehr mein Volk und ich bin nicht mehr für euch da. Eigentlich ein schlimmer Satz. Gerade haben wir es gesungen. Was wäre, wenn Jesus nicht mehr da wäre? Nicht mehr für uns da wäre. Haben sie alle traurig gespielt. Wie gut, dass es anders ausging. Was wäre das für eine Konsequenz? Und jetzt seht ihr diesen Hosea mit seiner Familie mitten in diesem Land, wo so vieles drunter und drüber ging. Ihr seid nicht mein Volk. Ich glaube, immer wenn der da durchging und alle haben seinen Namen gerufen und die Kinder oder er den Kindernamen, da haben die Leute, glaube ich, schon gewusst, was gemeint war. Der war ja sehr präsent, der Hosea. Ich weiß auch nicht, ob das den Kindern natürlich so gefallen hat. Vielleicht waren die auch ein bisschen geächtet worden. Aber da kann man nur spekulieren. Dieses, was seine Familie angeht, füllt das ganze erste Kapitel des Hosea-Buches. Und es ist relativ kurz. Manches Mal ist es ja so, dass Gott Sachen ganz, ganz knapp nur eigentlich beschreibt. In Kapitel 2 lesen wir, und das ist ganz spannend, dass es hier auch um eine zeitweise Ungnade geht. Denn schon im Kapitel 2 lesen wir, dass das nicht mein Volk, haben wir ja gerade gehabt, der Sohn Lo-Ami, nicht mein Volk, wieder Söhne des lebendigen Gottes genannt werden sollen. Den Frauen soll zugesagt werden, dass der Herr sich ihrer wieder erbarmen wird. Das Gegenteil von der Unbegnadigte. Und das Mädchen hat ja den Namen bekommen. Ja, also die Frauen sollten das gesagt bekommen. Gott will sich ihrer wieder erbarmen. Beide Völkergruppen, das Südreich Juda mit Benjamin und die 10 Stämme des Nordreichs, auch Israel genannt, sollen das Land wieder zahlreich besiedeln und vereinigt werden mit einem Oberhaupt. Die Erfüllung steht noch aus. Ich finde es spannend, dass das so eng aufeinander ist. Das erste Kapitel, diese massive Kritik und dann das zweite Kapitel, wo schon gesagt wird, da wird Gott aber drehen. Ja? Da wird Gott was drehen und plötzlich ist es wieder sein Volk. Und sie werden Erbarmung, irgendwann Erbarmung widerfahren. Übrigens, bei Hosea wird Israel über 35 Mal, und das ist nicht ein Riesenbuch, von dem her ist das ziemlich oft, Ephraim genannt. Das spielt ein bisschen damit rein. Ephraim ist ja einer der sehr großen Stämme gewesen, von den 10 Stämmen, die da im Norden waren, aber auch vor allem deshalb, weil der König Jerobeam ein Ephraimiter war. Und so wird ja immer auch bei Jakob oder in Israel genannt und so. Also hat immer wieder auch dazu zu tun. Also manchmal werden die auch von ihrem Stammesnamen angesprochen. Und so ist es sicher auch hier. Wenn Ephraim gesagt wird, wird aber trotzdem werden alle gemeint, die da leben, sozusagen, da geht es um Israel. Und Israel bedeutet in dem Fall nicht das ganze Volk, sondern diese 10 Stämme im Norden. Im Süden wird es dann Juda genannt. Wenn wir da hinschauen, dann finden wir danach auch noch gleich in Kapitel 2 die Anklageschrift gegen Israel und den Verlauf und Ausgang des Prozesses. Die Ankündigung der Strafe gegen die treulose Ehefrau, wo von Gott sagt, mich hat sie vergessen. Das sage ich der Herr. Danach lesen wir dann aber auch von der bleibenden Liebe und Treue Gottes seinem Volk gegenüber. Und wie er es schafft, sein Volk durch Geschenke, und Geschenke von Gott, die nennt er Hilfe, Schutz, Liebe, Erbarmen und seine unwandelbare Treue. Die Leute sollen erkennen, wer er ist, der ich bin. Auch schon da spielt dieser Ansatz mit rein, dass wir später bei Jesus ja ganz ausführlich haben. Ich bin der gute Hirte, ich bin die Auferstehung, ich bin die Wahrheit und so weiter. Ganzen Ich bin Worte Jesu. Auch Mose hat ja diesen Satz bekommen, als er fragt, was soll ich sagen, wer du bist? Ich bin der Ich bin. Und das Kapitel in diesem zweiten Kapitel endet mit dem verheißungsvollen Satz, warst du zuvor nicht mein Volk, so sage ich dir jetzt zu, du bist mein Volk. Und du antwortest, du bist mein Gott. In einer Situation, wo das noch gar nicht absehbar war, wie könnte es überhaupt so weit kommen? Ende gut, alles gut, könnte man vielleicht sagen. Was ist aber mit all denen, die bis dahin, und wir haben ja schon gehört, am Ende der Zeit soll das geschehen. Ganz schön lang. Was ist mit denen dazwischen? Können wir da so die Ruhe bewahren? Wie hat Gott seine Liebe eigentlich wirklich deutlich gemacht? In Kapitel 11 gibt Gott im Buch Hosea eine ganze Auflistung. Also wer es aufgeschlagen hat, könnt ihr so ein bisschen jetzt mitgucken. Da heißt es, ich habe ein paar nur als Beispiele hingeschrieben. Ja. Ich gewann Israel lieb, steht da. Ich rief es als meinen Sohn. Ich rief durch meine Propheten, aber sie liefen von mir weg. Sie opferten und schlachteten für den Baal. Dabei habe ich Ephraim das Laufen gelehrt und es auf Armen getragen. So kümmerte ich mich, was sie nicht erkannten. Ich war zu ihnen wie jemand, der sein Rind schonend am Strick leitet. Mit Seilen der Liebe, steht da. Wie die Landwirte, die ihrem Rind das Joch anheben, damit sie leichter fressen können. Wie diejenigen, die sich bücken, um ihm das Futter hinzuhalten. Wegen meiner Liebe mussten sie nicht nach Ägypten zurückkehren. Ich aber erntete nur Undank. Eigentlich schön, wie Gott sich da selber beschreibt, als einer, der so fürsorglich ist. Selbst bei der Kuh darauf achtet, ob die jetzt mit ihrem, ja, wir haben ja dieses, das Joch ist also dieser Lasthebel sozusagen, wo alles dran gehängt hat, den Pflug, die Wägen und so weiter, damit es nicht so stark gedrückt hat. Konnte man nicht einfach so ein Seil rumhängen, das hätte sich dann eingeschnitten. Und viele von den Tieren war das ja trotzdem eine Last. Und selbst dieser Vers zieht sich ja bis ins Neue Testament, wo Jesus sagt, ich bin mit euch unter dem Joch Und mein Joch ist leicht, weil ich für euch mittrage. Eigentlich unglaublich. Ganz viele Verse, die wir da auch im Neuen Testament wiederfinden. Hosea wird ganz oft zitiert, auch im Neuen Testament noch. Müsste eigentlich das Volk als Antwort auf diese Liebesbeweise nicht laut Hurra oder wirklich Hosianna rufen, wie sie es auch getan haben, kurzfristig zwischendurch? Aber meistens und schon zur Zeit Hoseas war es eben nicht so. Gott sagt, sie haben viele Segnungen erlebt, doch die haben sie genutzt, um Altäre zu bauen und Standbilder aufzustellen, die sie verehrt haben. Man könnte auch sagen, es wurde der Liebe Gottes ins Gesicht geschlagen. Gott hat eine ganze Auflistung gegeben über einige Kapitel hinweg. Ich habe die mal zusammengefasst von Kapitel 6 bis 10, nur einige Beispiele rausgenommen. Undank ist der Weltlohn oder auch die von seinem Volk hier. Da heißt, ich habe ein bisschen mehr aufgelistet noch, als hier da an der Wand stehen, Verbrechen im ganzen Land, Blutspuren, Raub, Mord, Verbrechen, Götzendienst wird benannt. Hinterlistig laden sie den König und seine Minister zum Gelage. Wir haben ja schon gehört, dass da einer nach dem anderen umgebracht wurde. Sie haben unter Vorwand die Leute einbestellt und ihnen schön getan und dann nachher wurden sie dann umgebracht. Ihre Zerstörungswut brennt. König und König fällt ihnen zum Opfer. Aber niemand wendet sich an mich. Andere Übersetzung heißt auch, sie setzen Könige ein, aber ich darf nichts davon erfahren. Also Gott hat ja die Könige eigentlich eingesetzt, aber da haben sie selber das gemacht und wollten es ihnen nicht in die Hand geben. Der Hochmut der Leute, sie kehren nicht zu mir, dem Herrn, ihrem Gott, sie suchen nicht meine Nähe. Erst ruft es die Ägypter zu Hilfe, dann wendet es sich an die Assyrer. Also Israel als Nordreich hat ja immer wieder auch Kriege gehabt und Leute, die angegriffen haben. Und dann haben sie in der Not immer wieder nach Ägypten geschickt und auch nach Assyrien, obwohl sie ja eigentlich wussten, das sind auch fremde Länder und Gott wollte das auch nicht. Und sie haben auch nicht bei ihm um Hilfe gebeten. Nee, sie haben sich auf Menschen verlassen. Ich würde sie gerne retten, aber sie reden ja nur Lügen über mich. Sie schreien zu mir um Hilfe, aber es kommt nicht von Herzen. Ich hatte sie eingeübt und stark gemacht, aber sie haben nur Böses gegen mich im Sinn. Sie wenden sich um, doch nicht zu mir. Sie bekehren sich aber nicht recht. Wie ein verzogener Bogen sind sie, mit dem man das Ziel nicht trifft. Die berühmte Zielverfehlung. Ich habe einen Bogen, ja, manche hatten ja auch so Gewehre daheim oder an den Fest, gibt es immer so Feste, wo man so an Schießstand irgendwie Sachen schießen kann. Die sind ja immer so krumm, damit man dann auf die 2 Meter nichts trifft. Was ja eigentlich auf die Entfernung eigentlich kein Problem sein sollte. So beschreibt Gott die Menschen. Völlig verbogen eigentlich. Im ganzen Wesen kann nichts Sinnvolles bei rauskommen. Sie sind völlig untauglich. Denn seine Bewohner haben meinen Bund gebrochen und sich gegen mein Gesetz aufgelehnt. Sie schreien zwar, mein Gott, und wir kennen dich doch. Wir sind doch dein Volk Israel. Aber Israel hat sein Glück verworfen. Und so wird jetzt der Feind über sie herfallen. Sie setzen Könige ein, ohne von mir ermächtigt zu sein, und Minister, ohne mich zu fragen. Ihr Silber und Gold legen sie in Götzenbildern an, so ist es am sichersten verloren. Ich verwerfe eure Stiergötzen. Was hat so etwas in Israel zu suchen? Dieses Bild ist kein Gott. Ein Handwerker hat es gemacht. Zu Kleinholz wird es zerhackt, euer Kalb. Bei den Assyrern Hilfe gesucht und nicht beim Herrn. Ephraim hat seine Altäre vervielfacht. Ich könnte Ihnen die Weisungen meines Gesetzes 1000-mal aufschreiben. Sie würden denken, es gehe Sie nichts an. Sie opfern Schlachten für Ihren Bauch. Alle Fürsten sind Abtrünnige. Nach reichem Erntesegen opferten sie nur, um so mehr den Göttern. Wo das Land am besten war, schmücken sie geweihte Bildsäulen. Zur Strafe werden jetzt die Assyrer über sie herrschen. Mein Volk kehrt nicht um, hält an seiner Auflehnung fest. Sie rufen nach Baal, der nicht helfen kann. Sie waren nur mit halbem Herzen beim Herrn. Dafür trifft sie jetzt die Strafe. Nicht nur der schnelle Wechsel der Könige im Nordreich bis zu seinem völligen Untergang, meist durch, wie gesagt, Intrigen, Mord und anderes, erfüllt sich da wie im Detail. Die 10 Stämme werden dann tatsächlich 722 vor Christus weggebracht, von den Assyrern deportiert und in der ganzen Welt verteilt. Ihre Rückkehr steht bis heute aus. vereinzelt melden sich Gruppen, die sagen, wir sind welche von diesen damals. Wir würden gerne einreisen nach Israel, wird ihnen aber meistens verwehrt, weil die Abstammung nicht nachgewiesen werden kann. Und da würde ja gerne jeder einreisen wahrscheinlich dann. Und so lassen sie das nicht zu. Jetzt die Judäer sind ja so ein bisschen unbeteiligt gewesen, aber, und das ist auch eine Ausnahme da, denn Juda hat auch eine Gerichtsankündigung bekommen. Also die waren schon ein bisschen besser, in Anführungszeichen, aber trotzdem haben sie sich auch immer wieder gegen Gott aufgelehnt. Und so 597 und 587 folgen dann auch die Deportationen des Südreichs Juda nach Babylon. Aber die haben ja die Chance bekommen, das haben wir schon bei Hosea gehört, dass ihnen Erbarmung widerfahren wird. Und so dürfen die nach der Erlaubnis von König Kyros wieder zurückkehren ins Land. Gott aber hat von sich gesagt, dass er kein Mensch ist, sondern Gott. Und es bedeutet, er bleibt treu. Wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim? Ich kann dich nicht vernichten und meinem Zorn Raum geben, lesen wir in Hosea 11. Wie gehen wir mit dem um, was wir am Anfang gehört haben, mit solchen Verletzungen? Sagen wir das dann auch denen, die uns lieb sind? Eigentlich stehen wir zusammen. Eigentlich gehören wir zusammen. Ich denke manchmal, wie ist es auch in der Gemeinde? Würden wir es da auch so sagen? Würden wir da auch sagen, ganz egal, wir bleiben treu. Uns, auch gegenseitig und auch unserem Gott. Wie gut, und wir singen es ja auch in manchen Liedern, dass Gott uns treu ist, auch wenn wir untreu sind. Hosea 11, Vers 9 steht es wörtlich, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch, ich, der heilige Gott, komme, um dir zu helfen und nicht um dich zu vernichten. Ganz am Anfang hatte ich gesagt, wir wussten das schon. Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass der Sünder umkehrt und lebt. Und in Hosea beginnt diese Botschaft deutlich zu werden. Wenn ich brülle, steht da, wie ein Löwe, kommen sie zitternd über das Meer im Westen. Will ich mir zu gehorchen, kommen sie aus Ägypten und aus Assyrien, so wie eine Taube herbeigeflogen kommt. Ich bringe sie wieder in ihre Heimat, das sage ich, der Herr. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Als Jesus kommt und dieser Satz über ihn ausgesprochen wird, macht es eigentlich nur deutlich, was schon bei Hosea eingeläutet wurde. Gott hat sich nicht verändert. Er war schon immer der Gott, der nicht den Sünder umbringen wollte, der sein Volk einfach zur Seite stellt. Nein, er möchte, dass die Leute umkehren. Er möchte, dass sie gerettet werden. Jeder, der in ihn glaubt. Ja. Im Timotheus, 2. Timotheus, ich glaube, steht ja auch der Satz, dass Gott möchte, dass die Sünder zur Erkenntnis kommen und von ihrem falschen Weg dann auch umkehren eben. Erkenntnis heißt ja immer auch Gott lieben wieder. Erkennen wird in der Bibel schon ganz am Anfang, aber Adam erkannte seine Frau Eva. Da geht es um eine Beziehung, in dieses Kennen. Das Problem, und das ist eigentlich das größte Problem damals gewesen, und auch, wenn wir jetzt an Ostern schauen, sie haben nicht gewollt. Gott wollte das. Er hat auch deutlich gemacht, niemand liebt mehr, so haben wir es in Johannes 15, als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Ich möchte euch da noch jetzt in den letzten Abschnitten mit hineinnehmen, in die letzten Tage Jesu vor Ostern. Jesus hat gesagt, als er nach Jerusalem heruntergeschaut hat, Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die Gott zu dir schickt. Wie oft wollte ich deine Bewohner um mich scharen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel nimmt. Aber ihr habt nicht gewollt. Deshalb wird Gott euren Tempel verlassen. Ich sage euch, ihr werdet mich erst wiedersehen, wenn ihr rufen werdet, heil dem, der im Auftrag des Herrn kommt. Und das ist eigentlich das Erschreckende, dass eigentlich das Gleiche wieder passiert. In der Zeit Hoseas hat Hosea gesagt, wenn ihr Gott abtrünnig werdet, dann wird das passieren, was bei Salomo schon gesagt wird. Der Tempel wird vernichtet, ihr werdet weggebracht werden. Hier sagt Jesus genau das Gleiche wieder. Und es passiert das Gleiche wieder. Und dabei haben sie es gewusst. Der Tempel wurde wieder abgerissen. Und bis heute ist er nicht wieder aufgebaut worden. Damals wurde er wieder aufgebaut. Und trotzdem wird hier schon angekündigt, dass eine Zeit kommt, Jesus sagt es, erst dann werdet ihr das wieder sehen, wenn ihr sagt, wenn sie umgekehrt sind, heil dem, der da kommt, im Auftrag des Herrn. So war es bei der Ankündigung Hoseas. Nicht nur das goldene Kalb in Samaria wurde weggebracht, sondern auch der jüdische Tempel in Jerusalem wurde der Zerstörung preisgegeben. Die Zeitgenossen Jesu kannten diese Berichte und doch war der größte Teil der führenden Männer in Israel zu Anfang genauso halbherzig wie zur Zeit Hoseas. Denn das war auch eine der großen Kritiken in Hosea, dass Gott gesagt hat, ihr seid ja nicht mal schuld, sondern die, die euch führen, die lehren euch die falsche Richtung. Die tragen die Verantwortung. Und wie haben die Leute damals zu Jesu Zeit, wie hieß es von den Pharisäern, sie hatten Angst, sie wollten lieber die Anerkennung bei den Menschen als bei Gott. Und so haben sie mitgeholfen, dass die anderen nachher gerufen haben, kreuzige ihn und ihn nicht angenommen haben. Gerade heute an Ostern, indem wir bezeugen, dass Jesus Christus der Herr vom Tod auferstanden ist, dürfen wir aber auch einladen. Das ist die gute Nachricht. Jesus lebt und er sagt, du bist eingeladen. Gebt Acht, heißt in Offenbarung 3, Vers 20, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich bei ihm einkehren. Fällt es euch manchmal auch schwer, was anzunehmen? Eine Einladung oder ein Geschenk? Mein lieber Bruder und Mentor Peter Engler von der Bibelschule hat mir mal gesagt, Alexander, sei kein so ein knickriger Empfänger. Auch wenn man nichts annimmt, ist man knickrig. Nicht nur, wenn man nichts hergeben mag. Mich wundert es nicht, dass gerade wenn es um Gottes geschenkte Liebe geht, bei dem Propheten Hosea auch der Jakob erwähnt wird. Der Jakob ist ja eines der großen Stammesväter. Und wenn man so geschwind drüber guckt, dann denkt man, ja, der Jakob, das war einer. Hier bei Hosea, da kriegt er so einen Dämpfer weg plötzlich. Eigentlich wurde er sonst sehr, sehr positiv rausgekehrt. Hier bei Hosea wird eigentlich mal so ein bisschen nüchtern gesagt, was der Jakob gemacht hat. Ein Betrüger war er, steht da, auch gegen sich selbst. Schon im Mutterleib, heißt es, hat er den anderen sozusagen eingefeindet. Und dann hat er 14 Jahre für eine Frau gearbeitet. Muss man sich mal vorstellen. Das war Lebenszeit. Also, wer würde das tun? Und 7 Jahre für eine Herde. Sein Vater Abraham, Stammvater, der hat von Gott alles einfach geschenkt bekommen. Der musste nicht 14 Jahre für eine Frau arbeiten, der Isaak später auch nicht. Da ging der Knecht dahin, hat gefragt und dann wieder zurückgekommen. Kommt von Gott. Und so sieht man, der Jakob, der hat lieber gekämpft als Gott gefragt. Denn erst als er zurückkommt aus diesem Land, er musste dann ja fliehen, also war eigentlich ständig auf der Flucht. Als er zurückkommt, kämpft er sogar noch mit Gott. Und da heißt es auch noch, hat gewonnen. Und dann sagt Hosea, aber danach hat er um Barmherzigkeit geweint. Weil er da wahrscheinlich erst kapiert hat, es geht nicht um das Kämpfen. Und er war ja dann angeschlagen, konnte nicht mehr richtig laufen sein Leben lang. Und Gott hätte ihn auch nicht gewinnen lassen, wenn er nicht hätte wollen. Aber da merkt man, der musste verändert werden, der Jakob. Und trotzdem war es so ein Urtyp von Selbermacher. Sind wir das vielleicht manchmal auch? Anstatt Gott zu fragen, machen wir erstmal irgendwas praktisch. Vielleicht ärgern wir uns auch, wenn wir jetzt, kommt ja gerade wieder Jesus-Film überall im Fernsehen, über den Knecht des hohen Priesters, der Jesus einfach so ins Gesicht schlägt. Soll ich vielleicht auch schon so Gedanken, warum macht er das jetzt? Und Jesus selber fragt ihn ja auch, warum schlägst du mich? Welchem Recht? Aber ist es uns eigentlich klar, dass wir Gott ebenso ins Gesicht schlagen, wenn wir seine Angebote ablehnen? Der Herr sagt, ich möchte mit dir durchs Leben gehen. Jeden Morgen möchte ich gerne eigentlich mit dir reden. da sagen wir vielleicht, ich bin heute zu müde, ich bin heute zu knapp von der Zeit und was auch immer. Also es gibt ja alle möglichen Argumente dann. Mach das mal mit einem Gegenüber hier. Da sagt er irgendwann, du, wenn du nie Zeit hast irgendwie, dann macht es irgendwie keinen Sinn. Gut, dass Gott anders ist. Aber ist uns das klar, dass wir eigentlich da genauso handeln? Ihm eigentlich seine Liebe zurückklatschen? Jesus erzählte dazu noch ein Gleichnis. Ein Mann hatte viele Leute zu einem großen Essen eingeladen, aber die Stunde für das Mahl, als sie da war, schickte er seinen Diener, um die Gäste zu bitten. Kommt, alles ist hergerichtet. Aber interessanterweise auch da war so, einer nach dem anderen entschuldigt sich. Ich habe ein Land gekauft, ich habe Ochsengespanne gekauft, ich habe eben erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Die Diener kommen zurück und berichten alles ihrem Herrn. Und dann heißt es in der Bibel, da wurde der Herr zornig und befahl ihm, lauf schnell auf alle Gassen und Straßen und hol die armen, verkrüppelnden, blinden und gelähmten her. Der Diener kam zurück und meldete, Herr, ich habe deinen Befehl ausgeführt, aber es ist immer noch Platz da. Da sagte der Herr zu ihm, dann geh auf die Landstraßen, an die Zäune draußen vor der Stadt, wo die Landstreicher sich treffen und dränge die Leute herein, damit mein Haus voll wird. Jesus schloss, das sollt ihr wissen. Von den zuerst geladenen Gästen kommt mir niemand an meinen Tisch. Der Hebräerbrief erinnert uns und sagt, seid heute, wenn ihr seine Stimme hört, nicht so verstockt wie damals eure Vorfahren, die sich gegen Gott aufgelehnt haben. Vielleicht klopft Gott heute bei dir an und sagt, warum lebst du eigentlich nicht richtig mit mir? Vielleicht haben wir noch gar nicht Jesus in unser Herz eingeladen. Es besteht jederzeit die Möglichkeit. Worauf willst du warten? Aber auch sind wir manchmal vielleicht auch wie die Leute von Samaria und dann damals von Israel, dass wir zwar schon glauben, zwar schon irgendwie mit Jesus leben, aber eigentlich nur halbherzig, so wie die das damals auch gemacht haben und Gott es ihnen dann auch vorhält. Der letzte Vers und einer der letzten Verse im Kapitel 14, also das letzte Kapitel im Buch Hosea, heißt, wer klug und einsichtig ist, der achte auf das, was in diesem Buch geschrieben steht. Die Gebote des Herrn weisen den Weg zu einem erfüllten Leben. Wer sie befolgt, kommt ans Ziel. Aber wer sich gegen den Herrn auflehnt, kommt zu Fall. Ich komme zum Schluss. Keine halben Sachen, Treue statt Brandopfer. Ja, die Stämme des Nordreichs waren Meister der Gottesverehrung. Sie beteten zu Baal, pflegten seinen Kult, sie verehrten auch Jahwe und brachten ihm Opfer, fleißig, taten aber doch nicht, was er ihnen sagte. Heute würde man sagen, klassischer Synkretismus. Man versucht, verschiedene Religionen irgendwie zusammenzubekommen und baut sich daraus irgendeine neue kulturelle Einheit, eine neue Art von Weltreligion. Ist gerade wieder sehr modern, müsste nur mal im Internet eingeben. Kein Problem, Jesus passt da auch irgendwie noch mit rein. Das Problem damals war eben aber nur, und so ist es heute auch noch, dass es Menschen gab, die sich zwar bekehrten, aber im Herzen blieben die unverändert. Wie ist es bei dir, habe ich gerade schon gefragt. Wer ist bei dir Chef im Kommandoraum? Jesus? Oder sitzt du selber an den Hebeln in deinem Leben, bei all dem, was zu machen ist oder zu entscheiden ist? Gibst du Jesus das ab? Ich weiß noch, wir haben mal Weihnachten gehabt, da hat die Jugend das vorgespielt. Da waren da gesessen im Auto und so und die einen haben gesagt, oh, Jesus, du darfst schon Steuer und bei den anderen, die wollten das gar nicht haben. Nee, die wollten selber lenken. Der Schlüsselvers des Buches Hosea findet sich in Kapitel 6, Vers 6. Was ich von euch verlange, ist klar wie der helle Tag. Treue will ich von euch und nicht, dass ihr mir Tiere schlachtet. Ihr sollt mir nicht Brandopfer bringen, sondern erkennen, wer ich bin und was mir gefällt. Das war Gottes Anliegen. Ihn erkennen, eine Liebe lieben lernen und schauen, was gefällt Gott. Und das sollten sie leben. Treue halten. Die Tiere und die Opfer, die waren nur ein Weg auf diesem und nicht der eigentliche Sinn. Sind wir halbherzig? Gustav Heinemann, ein ehemaliger Bundespräsident, hat mal gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Da kann man es auch gleich lassen. Und Paulus schreibt nach Rom, und das ist auch mein letzter Vers für heute, wie die richtige Antwort auf Gottes Liebesangebot aussieht. Römer 12, Vers 1 steht: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Bist du bereit, Gott dein ganzes Leben zur Verfügung zu stellen? Dann sag es ihm am besten gleich, lass uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du unverändert bist, unveränderlich, Herr, und du hast es damals deutlich gemacht und es gilt für uns heute, deine Treue, die steht. Auch da, wo wir untreu sind, da hältst du uns. Und ich danke dir aber, dass es auch so eindeutig ist, was du eigentlich möchtest. Du möchtest, dass wir dich erkennen, jeder. Und erkennen meint, dass wir dich lieben lernen. Und dass wir dann tun und das leben, was du gelebt hast, barmherzig sein und Gutes tun. Schenk uns den Mut, Herr, und du weißt jetzt, was jeder dir auch in der kurzen Stille, die wir jetzt auch noch halten wollen, selber sagen möchte. Ich möchte es dir einfach hingeben und dich auch bitten, dass du in meinem Leben wirklich Raum gewinnst. Vergib, wo wir oft eigene Wege gehen oder wo wir zögern. Da, wo wir merken, eigentlich sollten wir was tun, uns auf die lange Bank vielleicht schieben. Gib den Mut, Herr, dass wir es umsetzen und dass du in unserem Leben wieder ganz neu das Steuer in die Hand bekommst. Danke, dass du darauf wartest und danke, dass deine Liebe uns so deutlich immer wieder neu vor Augen gestellt wird, ganz besonders heute in Ostern, wo wir wissen, dass niemand bereit ist und niemand mehr liebt als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Danke, dass du das für uns getan hast. Amen.